SRF 1. SRF 1.
Ja, in diesen Tagen schaut die halbe Welt zum Gotthard, fiebert der Eröffnung vom neuen längsten Eisenbahntunnel der Welt entgegen. Und gerade jetzt lohnt sich auch ein Abstecher weg vom Talboden an auf die wilde, schöne Schlucht zu der Teufelsbrücke. Und dort bei der Brücke leuchtet ab der schroffen Felswand die kantig rote Fratze vom Teufel. Die Felsenzeichnung, die kennen sicher einen Haufen von Ihnen, die mal über den Gotthard gefahren sind. Aber der Künstler hinter diesem Bild, den kennen die wenigsten. Der Heinrich Daniot, in seine Lebensgeschichte und in seine Uri tauchen wir ein in dieser Stunde Treffpunkt zusammen mit seinen Töchtern, die sich an ihre Pappe zurückerinnern. Wir freuen uns sehr. Am Mikrofon ist Sandra Schiess. Ganz schöne Dienstagvormittag.
Just a couple, but somehow gets to you. But I've been So often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware, 'cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
Punkt auf SRF 1, 11 Minuten ab der 10 ist es. Seinen Namen kennt man im Urnerland, aber schweizweit kennt man von ihm vor allem das Bild vom Teufel bei der Göschener Schlucht. Darum ist Heinrich Dagnot auch bekannt als Teufelsmaler. Jetzt zur Eröffnung vom Gotthard-Basistunnel schauen wir rauf in die wilde, schroffe Landschaft vom Gotthard und zu dem Künstler, den man im Urnerland immer wieder antrifft, nicht nur auf dem Gotthard oben. Wir tauchen ein ins Leben und Arbeiten von Heinrich Dagnot. Wir machen das mit seinen Töchtern, der Madeleine und der Silly Dagnot. Silly Dagnot, bei der Eröffnung vom Gotthard-Basistunnel werden ja jetzt eben auch die Erinnerungen an ihre Pappe wieder wach. Wie bewegend ist das jetzt eigentlich auch für Sie selber?
Wenig, weil wir sind so lange nicht mehr im Kanton Uri wohnhaft. Es ist ja ganz etwas Imposantes, also was da gemacht worden ist. Das schon. Aber ja...
Aber Emotionen so, dass Sie sagen, doch, da wühlt auch wieder ein bisschen etwas in mir oder so.
Nein.
Das sagen Sie jetzt, ist nicht unbedingt
der Fall. Nein, aber...
Man kann vielleicht auch sagen, Ihr Papa ist vor mehr als 60 Jahren gestorben. Ja. Und bei Ihnen, Madeleine Dagnot,
doch, ist das so, ein bisschen anders? Für mich ist es berührend, weil das ist im 1950 entstanden. Und 1953 ist der Teddy gestorben. Und jetzt im Nachhinein tut mich das schon berühren, weil ich auch denke, auch mit dem Teufel, er hat gleichzeitig auch einen Engel gemacht, ob das schon Todesahnungen gewesen sind. Und das kommt mir jetzt vor allem in Sinn. Also ich habe eher ein bisschen gespaltenes Verhältnis
eben so,
mit dem Teufel.
Ja.
Die Engel, die Sie angesprochen haben, den sieht man auch ganz schön im Film von Felice Zenoni, den wir für Sie, für die SRF 1 Hörerinnen und Hörer, übrigens auch aufgeschaltet haben bei uns unter srf1.de. CH, da ist in der Sternstunde Kunst am Sonntag gelaufen. Und dort hat man sie auch interviewt und man sieht immer, da hört immer wieder, wie sie eben auch Daddy sagen. Warum haben sie ihm Daddy gesagt und nicht Papi?
Das ist so. Es gibt noch viele, wo ich glaube, im Kanton Uri sagt man noch viel Daddy.
Also er ja. hat grossen Wert drauf gelegt. Ja. Ich bin der Daddy.
Ja.
Ja, nicht der Papa.
Oder Papi. Oder, ja. Nein, das hätten wir gar nicht dürfen sagen.
Aber Sie, Frau Daniel, also Sie, Daniel, Sie, Ihnen hört man so das Urner-Dialekt auch noch ein bisschen mehr als bei Ihrer Schwester.
Kann sein. Das ja, weil wenn wir jetzt wieder von der Innerschweiz reden, dann komme ich automatisch also, wieder rein. Ja.
Also nicht nur Kunstformen sind oft kantig von ihrem Papa, fast schon schroff wie die Felswand in den Schöllner, könnte man auch sagen. Auch die Auseinandersetzung mit seiner Arbeit ist häufig heftig geführt worden im Kanton Uri. Bei einer von seinen ersten grossen Arbeiten hat es eine Art der Kunstkrieg sogar gegeben. Es ist um seine Freske gemalt gegangen, beim Salmol neuen Bundesbriefarchivgebäude in Schweiz in den Jahren 35-36 ist das gewesen. Mögen Sie sich an so etwas noch erinnern oder haben Sie das übertreibt bekommen von Ihren Eltern?
Erinnern nicht, weil wir sind ja hier noch gar nicht auf der Welt gewesen.
Aber dass man das noch diskutiert da hat zu seiner Zeit, wo, noch der, wo Sie noch
glaube,
auf der Welt waren.
Ich glaube, der Daddy war satt gewesen von der, ich sage jetzt Daddy, es fällt mir ringer zu reden. Er hat über das nicht mehr geredet. Das ist für ihn, er hat es ja selber müssen verarbeiten. Er hat sich vor, es war ja so ein Diskurs, also unglaublich, gell? Aber er hat über so unangenehme Sachen, hat er, mit so Sachen hat er uns nicht belasten wollen.
Ja, er hat also, überhaupt, ja, also. Ist nicht sehr gesprächiger gewesen. Also, wenn er dann etwas gesagt hat, hat es dann aber auch gewichtet. Ja, ja. Also, wir haben einen riesigen Respekt gehabt.
Wir hören aber vielleicht einmal von unseren Hörerinnen und Hörern zurück, was er selber gesagt hat zu dem Wandbild, das er da gemacht hat.
Wandmalerei ist für einen Maler das, was die Symphonie für einen Musiker und das Drama für einen Schriftsteller. In keiner anderen Technik gibt es so einen flüssigen, geschmeidigen und sauberen Pinselstrich. Du bist mit dem Christ in die Luft rausgehängt, wie ein junger Adler in seinem Nest.
Also das ist ja sehr schön. Er hat immer wieder seine Gedanken gemacht, auch zu den Sachen, die er hatte. Aber man hat das, wie Sie jetzt gesagt haben, dann später gar nicht mehr diskutiert, selber in der Familie.
Nein, gell? Oder?
Nein, das heisst, eine Gehilfe, die ihm geholfen hat, der Otto Kählin, der ist etwa zu Besuch gekommen. Und dann haben sie untereinander haben sie natürlich von dem geredet. Aber,
ja, ja.
Aber das hat uns wirklich nicht interessiert. Wir waren einfach kindlich gewesen.
Ja, und er hat uns wirklich nicht wollen belasten mit seinen Sorgen. Also Sorgen. Ja, ja und seinen Kämpfen, die er hat. Ja, das war ein rührender Vater.
1950, wenn wir gerade jetzt von seinem Kilf hatten, hat er eben ein weiteres Wandbild gemalt. Eben das, was wir schon zum Einstieg von dieser Sendung gesagt haben. Da hat er den Teufel an die Felswand von der Teufelsbrücke gemalt. Auch diese Darstellung hat den Gemüter erhitzt. Es hat heftig Streit gegeben. 3 Jahre nach seinem Tod hat man dann den Durchbruch gemacht. Also man hat dort das Loch in den Felsen hineingesprengt und dann war auch das Bild kaputt gewesen. Und sein Kilf hat sie dann noch einmal gemalt. Also das, was wir heute sehen, das ist das, was der Kilf gemalt hat. Wenn Sie bei diesem Bild durchfahren, das wir anschauen sind, gibt es denn da Geschichten, die er Ihnen noch erzählt hat? Oder auch gar nicht zu diesem Bild?
Ja, das ist eben das, was ich im Film glaube auch sage. Irgendeinmal hat er gesagt, Zandermatt oben, die Urschner tagen so blöd. Und jetzt wollen sie ihn sogar runterkratzen. Aber das ist ihm gleich ein Zahlziger.
Wir wissen gar nicht, was er mit den Urschner gehabt hat. Ob die zurückhaltend waren mit dem Geld. Also mit,
ja, ich glaube.
Ich weiss es nicht. Über das hat man nicht geredet. Er hat das nicht mit uns.
Aber mir kommt es dann so in Sinn, dass er sich so am Kopf gekratzt hat, ja, wenn dann das Thema gekommen ist. Oder so, ja, zusammen, so zusammen. Aber eben gesagt, uns gegenüber hat er nicht. Er hat uns daraus herausgehalten.
Tochter vom Urner Moller Heinrich Daniot, bei uns als Gast im Treffpunkt, Silja Madeleine Daniot. Und das Geld, das Sie so ein bisschen angesprochen haben, das ist aber ein Thema gewesen, das Sie natürlich in der Familie immer begleitet haben. Da sind Sie nicht überhäuft worden, weil die Bilder natürlich auch nicht so verkauft worden sind, wie er sich das gewünscht hätte. Über das reden wir gerade das nächste bei uns im Treffpunkt mit Ihnen beiden. Und natürlich der ganze Film von Felice Zenoni kann man bei uns nachschauen zum Heinrich Daniot unter srf1.ch. Von Gotthard reden, da sind Sie, Gotthard, c'est la vie.
They say c'est la vie, with a pat on the shoulder. Do they know what you need, or am I getting older? So much I remember, yesterday just surrendered. Those words just let it be. Say, 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 don't you take my dreams away. Let you change, change, change. Let you change the world, but tomorrow, but tomorrow. C'est la vie to the little toy soldier. How hard can it be, even when it gets colder? Take a walk on the water, take a walk on the moon. Who said just let it sleep? And you say, 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 don't you take. Let you change, change, change. Let you change the world, but tomorrow, but tomorrow. And so many chances can pass you by.
try a little harder. Something's wrong and not now.
4 Minuten, dann ist es 10:30 der Treffpunkt auf SRF 1. Eine Heidenurnerin und Urner buchstäblich den Teufel an die Wand gemalt, der Maler und Schriftsteller Heinrich Dagnot, der nur 57-jährig vor über 60 Jahren verstorben ist. Seine Teufelszeichnung in der Schöllner Schlucht ist das bekannteste Andenken an ihn, wo alle die haben, die einmal über einen Gotthard fahren mit dem Auto oder mit dem Velo schon drüber geradelt sind. Seine Heimat Uri hat er immer als Paradies und Fluch gleichzeitig erlebt. Heute ist das Thema bei uns im Treffpunkt. Wir haben seine beiden Töchter hier bei uns im Studio. Ihre Papa hat ihre Mama im Schachtal kennengelernt. Sie war dort Serviertochter im Hotel Posthaus Uhrigen. Kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, hat dann ihre Mama eine Erbschaft gemacht. Und sie haben sich dann ein modernes Haus gebaut mit Atelier zu Flühlen. Das hat man, glaube ich, so in dieser Zeit noch nicht so gesehen oder kennt. Dort sind sie zwei aufgewachsen. Der moderne Bau, der war dann auch immer ein grosses Gesprächsthema im Dorf. Wo sie dann älter waren, haben Sie das auch so erlebt, Sili Dagnot, dass das immer noch etwas war, was die Leute gerne darüber geredet haben, ihr Haus?
Ja, das war so. Das war ein Ziel. Flaniermeilen und dann mindestens noch raus bis ins Dagnot-Haus. Und sonst die anderen schönen Häuser anschauen, vom Ständerat oder Landammen oder was auch immer. Und dann ist man noch dort raus und hat einen Kommentar abgegeben. Und wir haben nicht geantwortet, wir haben das einfach zur Kenntnis genommen. Und
was waren denn das für Kommentare, die Sie da gehört haben?
Ja, eben eckig, wie, ja, eckige Grindenmalter, eckiges Haus hat er, ohne Fenster. Dabei, die wissen gar nicht, wie leicht durchflutet das Haus war. Das hat nur nach aussen so abweisend ausgesehen. Und ja, nein, das hat, also, ich habe es nicht gefunden, der Daddy sei ein Spinner. Weil die das Haus so gebaut haben, gell?
Sie haben eben, das war ja die Zeit dann auch vom Zweiten Weltkrieg. Und dann drum ist der, also mir ist der Eindruck, der Ausdruck Bunker, das hat mich ja, damals, aber ich habe dann auch noch nicht so gewusst, was, ja. Das hat, im Nachhinein, denke ich, ist es ein bisschen wüst gemeint gsi, also mit dem Bunker.
Aber es ist ein sehr schönes Haus. Man sieht das auch im Film über ihre Papa, Daddy, wie sie ihm sagen auch. Ein sehr tolles, modernes Haus natürlich auch für diese Zeit. Das Haus, ist das noch im Familienbesitz? Oder ist das, kann man das auch anschauen, heute noch so?
Es hat sich jetzt alles verändert. Also es war lange im Familienbesitz gewesen, bis etwa 2000. Und dann hat man aus Erbschaftsgründen hat man das dann verkauft, weil das Haus kann man ja dann in drei teilen. Oder? Und dann war es privat gewesen. Und jetzt hat das letzte Jahr noch einmal den Besitzer gewechselt. Und es ist ganz privat, denke ich jetzt.
Man kann es aber noch anschauen. Also ich glaube, den Uferweg gibt es noch, wenn man ringsum
laufen würde. Man kann natürlich von oben und was man auch kann vom Schiff aus, also vom See aus. Ja, und sieht man eigentlich noch fast mehr. Aber ich meinte, man müsste sich da schon anmelden, wenn man es innen anschauen. Das heisst, es hat die Architektengesellschaft, die hat letztes Jahr eine Führung können machen. Das waren etwa 50 Leute, die das können von innen anschauen konnten.
Also das muss auf jeden Fall ein so Eckpunkt im Leben von ihrem Papa, der immer wieder ein bisschen zu reden hatte, nebst seinen Bildern natürlich. Er hat es auch nicht einfach in seiner Zeit, 20er, 30er, 40er Jahre, dann noch zu Uri als Maler. Seine erste Studienreise, das hat er dann geschafft, dass jemand ihm die finanziert hat. Die hat auf Rom geführt. Er war aber, glaube ich, kein gläubiger Mensch gewesen, trotzdem Rom. Und die haben aber daheim auch gebetet. Was für ein Verhältnis hat denn eure Familie zum Glauben gehabt?
Ja, wir sind ja in einer katholischen Region aufgewachsen. Und das hat sich einfach ergeben. Da hat man, ja, wir haben ganz kurze Gebete gebetet mit der Mama. Sie hat also beim Mittagessen ein Gebet gesprochen. 5 Worte oder ich weiss es nicht, wie es gegangen ist. Und beim ins Bett gehen, hat die Mama, glaube ich, noch mal ein kleines Gebet gebetet. Also, aber der Daddy hat einfach nicht mitgemacht. Er hat geschwiegen, während wir am Tisch gesessen sind, bevor man isst, tut man durch das Tischgebet reden.
Also ich habe jetzt kürzlich wieder mal einen Biograf eben geschrieben, der ihn gut kennt hat, also den Zeitgenoss von ihm. Er hat der Daniel hat sich dann natürlich, wo Kind da war, hat er sich nicht mehr entgegenstellen dieser katholischen Erziehung. Also er hat ja. Uns zu lieb, hat er den Atheisten mal wirklich abgelegt.
Ja.
Aber vielleicht auch innerlich haben wir ihn dann vielleicht ein bisschen motivieren können.
Also, möglich, ja.
Er hat, ja.
Ja, und dadurch, dass wir bei Klosterfrauen in der Schule sind.
Also wir sind nur zu Klosterfrauen.
Und dort ist jede Stunde, also wenn die Stunde gewechselt hat, also rechnen und dann lesen und so, hat man jedes Mal ein Gebet sprechen. Und ja, es ist halt schon sehr katholisch zu und her gegangen. Wir haben 2 bis 3 Mal im Tag, also müssen killen.
Jeden
Tag. Und Mama hat manchmal gesagt, also es ist ja verrückt. Und der Kirchenweg war noch recht weit für uns. Also schon machbar für junge Mädchen. Aber wir sind eben, dann haben wir wieder am Sonntag haben wir es ganz streng gehabt. Am Morgen.
Ja, und im Mai.
Mai auch.
Und wenn jemand gestorben ist noch irgendein Rosenkranz oder 3 Rosenkränze am Abend.
Ja.
Aber da hat sich der Daddy eigentlich, er hat schon einmal gefunden, wir müssen ein bisschen zu früh raus, am Morgen, in die Frühmesse, im Advent, um 6 Uhr, in der Oratemesse oder so. Und dann hat er auch gefunden, also das ist jetzt doch, aber er hat uns zu lieb, hat er dass wir sind nicht hin und her gerissen gewesen. Also wir haben unsere katholische Erziehung dürfen ausleben, so
ja,
viel
ja.
Wir sie wollen.
Ja.
Zilli und Madeleine Daniot, heute bei uns Gäste im Treffpunkt. Sie sind Töchter von Mola Heinrich Daniot. Es gibt einen wunderbaren Film über ihren Daddy und den haben wir aufgeschaltet für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, doch, eigentlich wollte ich mal mehr wissen über den Mann, der unter anderem den Teufel in der schönen Schlucht gemalt hat. Wir haben den ganzen Film von Felice Zenoni bei uns im Internet aufgeschaltet unter srf1.ch und das Verhältnis zum Urnerland, das die beiden Töchter heute noch haben, über das reden wir gerade in ein paar wenigen Minuten hier im Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr in der Region St. Gallen auf der A1 Richtung St. Margrethen. Zwischen St. Gallen-Kreuzbleiche und dem Rosenberg-Tunnel Stau nach einem Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Und in der Region Basel-Land auf der A2 Richtung Luzern. Zwischen Diekten und dem Belchentunnel Stau und ca. 20 Minuten Zeitverlust wegen eines Pannenfahrzeugs. Ein Fahrstreifen ist blockiert. Reisenden Richtung Luzern wird die A3 via Verzweigung Bierfeld als Alternativroute empfohlen.
Kiss to schon das Kind, das war doch klar. Check ich meine DNA. Hab ne ganz geile Matrix. Den Planeten kaum betreten, da fing sie schon an mir rumzukneten. Doch da lief ja gar nichts. Navigator eingestellt, wär mein eigener Chef in dieser Welt. Denn dass das mal klar ist. Und ich sag, so ein UFO-Mann, der hat seinen Masterplan. Ich werd's euch beweisen. Und ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein. Ich habe tausend Pläne, doch einen Plan B hab ich keinen. Ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein. Es ist schon schwer genug ist, einfach nur ich zu sein. Einfach nur ich zu sein. Hey Baby, ich sag goodbye zur Lebensänderung, Schneiderei. Ich bin doch kein Schnarcho. Ne Baby, kriegs mich nicht klein. Ich war schon immer so ein rollender Stein. Mehr so ein Anarcho. Und ich sag, verehrte Dame, Konsequenz hat einen Namen und der fängt mit U an. Und ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein. Ich habe tausend Pläne, doch einen Plan B brauch ich keinen. Ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein. Was eh schon schwer genug ist, einfach nur ich zu sein. Einfach nur ich zu sein. Und sie versuchen's immer wieder. Sorry, das bin ich nicht. Nicht in diesem Leben. Nein, nein, nein.
Udo Lindenberg, 70 wurde am 17. Mai. Sein neues Album heisst «Stärker als die Zeit», Trapsi, zweite Single, die heisst «Plan B». 20 Minuten noch, dann ist es 11 Uhr, der Treffpunkt, wo wir heute ins Leben schauen, vom Urner Maler Heinrich Daniot. Wir haben seine beiden Töchter bei uns zu Gast in der Sendung. Und er ist vor allem bekannt worden auch durch die Teufelszeichnung in der Schöllene Schlucht. Alle, die über Gotthard gefahren sind, haben die Zeichnung sicher schon mal gesehen. Und nicht weit weg von dieser Zeichnung steht das Suwarow-Denkmal. Und darum machen wir jetzt einen Abstecher weg vom Heinrich Daniot zu jemandem, der in Antomat sehr bekannt ist. Er heisst Ferdinand Muheim. Ist ein Urgestein, wie es im Buch steht, aber hat auch Freunde, die ihm nur Ferdinov sagen. Tönt russisch und Russen sind es auch, die Ferdinand Muheim regelmässig besuchen können. Sie kommen aber nicht nur wegen ihm, sondern wegen dem berühmten Suwarow-Denkmal mitten in der Schöllene Schlucht, praktisch eben, ich habe es gesagt, vis-à-vis von der berühmten Teufelsmalerei. Herr Muheim, es ist ja schon weit über 200 Jahre her, wo der General Suwarow in die Schöllene Schlucht von der französischen Truppe fürchterlich geschlagen worden ist. Wie sind Sie mit Ihren russischen Freunden denn in Kontakt gekommen?
Ja, das ist eigentlich ganz eine lange Geschichte. Unsere Väter und Grossväter sind immer sehr eng verbunden mit Russland und wo man dann 1899 das Denkmal gebaut hat, haben wir die Freundschaft wieder ganz neu können aufbauen. Und ich habe das eigentlich auch für unseren Vätern geerbt, dass man die Freundschaft jetzt auch weiterverfolgen in Zukunft.
1898 hat der russische Zar persönlich, das muss man sich einmal vorstellen, das Denkmal in der schönen Schlucht errichten. Seither gibt es quasi eine Arbeitsteilung. Meint Andermatt putzt das Denkmal, wenn es dreckig ist. Und für den Unterhalt sorgt dann die russische Botschaft. Da haben Sie also eigentlich immer mal einen russischen Botschafter zum Mittag bei sich?
Ja, sicher. Der Botschafter ist natürlich sehr gern bei uns. Und das ist eine Tradition, dass wir heute jetzt gerade einen Wechsel geben, der Botschaft, für den neuen Botschafter kommen. Und der erste offizielle Besuch von diesem Botschafter ist immer nach Andermatt um das Denkmal. Und ich hoffe, dass wir das auch hier wieder so können gestalten können, wenn der neue Botschafter sein Amt in Bern wieder antreten.
Es ist ja nicht nur ein offizieller Kontakt, den Sie hier haben, sondern es sind veritable Freundschaften entstanden. Sie haben, glaube ich, auch ein Patenkind in Russland inzwischen.
Ich habe bereits zwei. Ich habe eine Bub, André, der jetzt 15 ist, und jetzt habe ich ganz ein kleines Kind noch, Angelina, die wird jetzt jährig und die wird dann den ersten Geburtstag hoffentlich bei mir in Andermatt können feiern.
Und Sie pflegen ja den Austausch auch, wenn wir uns das mal so vorstellen. Sie sind jemand, der auch immer wieder eingeladen wird von den Russen. Also wie oft im Jahr sind Sie in Russland?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Ich bin sicher 4-5 Mal im Jahr in Russland. Wir haben auch eine Schwester gemeint mit einem Kloster, wo wir schon seit Jahren unterstützen, wo sehr viele Waisenkinder dort sind. Und da tun wir mit ein paar Freunden das Kloster immer unterstützen. Und natürlich am 9. Mai bin ich auch immer offiziell eingeladen an die Parade, wo natürlich immer der wichtigste Tag ist in Russland. Und dort muss ich natürlich immer dabei sein.
Und stimmt das? Sie haben sich auch russisch-orthodox taufen, damit natürlich die Patenschaft auch dementsprechend kann stattfinden kann?
Ja, das Ganze gelungene Geschichte. Ich bin eingeladen für die Taufe von meinem Götti-Bub André. Und als ich dann in die Kirche kam, haben sie mich gefragt, was ich für den Glauben habe. Ich habe dann gesagt, ich sei katholisch. Und dann gesagt, dann kann ich dem Kind nicht Götti sein. Und das ist dann so weit gekommen, dass sie einfach zuerst mich getauft haben, nach dem orthodoxen Ritual. Und dann nachher erst das Kind. Und ich bin heute einfach auch orthodox und katholisch. Das ist ja nicht so wichtig. Aber in Russland bin ich einfach orthodox und daher bin ich katholisch.
Was fasziniert Sie denn so an den Russen?
Das ist auch vor allem Gastfreundschaft in der Schwestergemeinde, die wir haben gefunden. Das ist eine kleine Bauerngemeinde. Aber wenn ich dort ankomme, viele Leute kennen mich und man wird eingeladen zu diesen Leuten heim und die stellen einem alles auf, wenn sie schon Leute haben. Und auch jetzt dieses Jahr bin ich wieder draußen gewesen mit diesen Veteranen. Am 10. Mai haben wir eine Zusammenkunft gehabt, sind ganz wenige noch, sind ja alle über 90 Jahre und die kennen mich eigentlich die meisten, weil ich einfach jedes Jahr komme und dann gehen wir uns mit denen zu Mittagessen miteinander und die erzählen vom Krieg und singen die Lieder. Das ist immer für mich sehr ein eindrückliches Feier.
Und genauso werden Sie natürlich auch besucht von Ihren russischen Freunden. Sie haben darum auch, gell, man hat das mal irgendwann gelesen, ganz einen Haufen russische Orden und Abzeichen auch. Wo hängen die alle?
Ja, ich habe eigentlich drei sehr wichtige Orden, die hängen alle bei mir im Geschäft. Der wichtigste Orden ist eigentlich der, den ich vom Patriarch Alex bekommen habe. Das ist der höchste kirchliche Orden. Und der Patriarch war ja ein paar Mal bei mir in Andermatt und im Sommer in den Ferien auch da, weil er ein bisschen Probleme hatte mit dem Herz. Und im Sommer war er eigentlich anonym gerne bei uns, eine Woche, zwei Ferien machen. Und dann hat man dann in der russischen Botschaft der höchste Orden übergeben. Und nachher, der zweitwichtigste ist eigentlich der Orden der Freundschaft. Das ist dann der politische Orden, den ich vom damaligen Präsidenten Medvedev bekommen habe. Und dann auch natürlich für mich ein sehr wichtiger Orden ist, weil es sind nur vielleicht 4-5 in der Schweiz, die die Auszeichnung haben. Und in Russland bedeutet der Orden natürlich sehr viel.
Ferdinand Muheim, herzlichen Dank für das Gespräch. Die Orte, die kann man sicher, wenn Sie sagen, im Geschäft bei Ihnen in der Metzgerei Zandermatt bestaunen.
Ja, natürlich, die sind unter Panzerglas und ich muss die Waben immer in Safe tun und ich bin natürlich auch überrascht, wie viele Russen immer auf Andermatt kommen zu mir ins Geschäft. Da kann ich ihnen die Orden auch zeigen und in Russland, wenn man den Orden der Freundschaft abgehängt hat, sind nämlich alle Türen ein bisschen offen.
Ferdinand Muheim, Urgestein, Metzger zu Andermatt und eben der Mensch, der die Freundschaft mit den Russen pflegt. Ganz schönen Tag und Grüße nach Andermatt, Herr Muheim.
Ja, auch viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und bis bald in Andermatt.
Every day it feels the same, just a different shade of gray, and all the people pass me by,
one nobody near my eye. Now I'm driving in my car, no destination too far. And I cover up my tracks, I am never coming back. After running from the pain, the further I seem to go, the more my sadness shows. I stayed awake all through the night, and you're not by my side. And when I pictured you with him,
und Losing auf SRF 1. In 10 Minuten ist es 11 Uhr. Der Treffpunkt heute zum bekannten Urnermaler Heinrich Danjuts. Wenn Sie erst gerade eingeschaltet haben, er war der, der unter anderem den Teufel bei der Schöllner Schlucht in Fels gezeichnet hat. Wir haben seine beiden Töchter bei uns zu Gast heute im Treffpunkt. Er selber ist vor über 60 Jahren verstorben. Zili Danjut und Madeleine Danjut. Und sein bester Freund, und das ist noch interessant, das sieht man auch im Film übrigens, den wir von sie aufgeschaltet haben auf srf1.ch, das war der Berti Jütz. Jetzt sagt den meisten das vielleicht auch nicht gerade auf Anhieb etwas, aber wenn ich Ihnen sage, dass er das Urner Volkslied, nämlich «Zogen am Bogen», komponiert hat, dann wird es vielen vielleicht viel klarer. Mal hören wir mal rein.
«Zogen am Bogen, der Lockdown, man tanzt, wie der Teufel durch die Lieder schwanzt, tülli, tülli, tü, pfeift das Klarinett. Bitte gehen wir nicht ins Bett und juppen die Mui und zotten die Lo, nur immer schöne Wetter an. Juppen die Mui und zotten die Lo, nur immer schöne Wetter an.
Einen längeren Ausschnitt übrigens von «Zogen am Boden» gibt es bei uns im Facebook, wo wir es separat gemacht haben. Der Berti Jütz, der das Lied komponiert hat, hat das erste Mal aufgeführt in einer Urner Gaststube zusammen mit ihrem Papa, Heinrich Danjut. Er hat dort eine Handorgel gespielt, das war auch sein bester Freund. Er ist früh verstorben, der Berti Jütz. paar Jahre später nur mit einem Autounfall. Und lustigerweise hat ihr Papa gesagt, er kann kein Instrument spielen. Hat denn das mit dem Tod zu tun gehabt, auch von Berti Jütz?
Ja, also ich bin überzeugt, dass das mit dem Tod zu tun hat. Er hat gewisse Sachen, sind für ihn dann tabu gewesen. Also da hat er gar nicht mehr drüber geredet. Er hat auch gesagt, er könne nicht Italienisch irgendwann einmal. Dabei war er ja in Rom gewesen. Also er hat wie mit dieser Welt abgeschlossen und hat sich dann an der Familie gehalten. Also meinte ich. Ist nicht so.
Doch,
er hat einen Wechsel.
Der Berti Jütz, das war eine wahnsinnige Zäsur in seinem Leben. Also, er hat einfach nachher ein anderes Leben.
Ja. Das war, glaube ich, schon schlimm gewesen. Also, wie der dann so tödlich verunfallt. Und
also, der Berti ist eine wichtige Person, die er dann nach seinem Tod auch gemalt hat. Und ich glaube, die Bilder auch von Berti Jütz, die sieht man heute im Historischen Museum in Altdorf. Also, es ist ein Punkt, den man kann anschauen kann. Weil sonst, glaube ich, kann man von ihrem Papa keine Ausstellung anschauen, wo jetzt alle Bilder so in einer Retro-Perspektive zusammengefasst wären.
Nein, also es gibt immer wieder Ausstellungen mit thematisch. Jetzt zum Beispiel, jetzt kommt das Urnerland oder Wandbilder oder die Nebelspalter-Sachen, weil das braucht ja ein grosses Museum inzwischen, wenn man das, was die Sammlung hat, das sind etwa 500 Arbeiten vom Vater, das braucht ja ein grosses Museum für sich.
Also er hat den Nebelspalter noch lange Zeit gezeichnet, er hat auch Werbegrafiken gemacht, er hat ja natürlich Geld verdient natürlich. Er ist dann früher verstorben und ihr seid dann zusammen mit eurer Mama auch weggezogen aus Flüelen nach Bremgarten. Wie habt ihr denn die Zeit in Erinnerung, wo ihr dort weg sind?
Also wir sind im Bremgarten sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden. Es waren sehr, sehr nette Leute gewesen. Und dann vor allem nach dem Tod von der Mama sowieso, aber auch sonst. Also sehr...
Ja.
Wir haben eigentlich auch, vielleicht sind wir auch fast froh gewesen, einen Bruch zu machen zu dem paradiesischen Leben, wo wir hatten mit dem Vater und wo mit dem Tod vom Vater dann einfach fertig war.
Ja.
Ihre Mama ist dann auch früher verstorben, also kurz darauf Abend, als wir im Bremgarten waren. Ihr hattet einen Bruder, der selber noch gelebt hat. Also ihr seid dann auf euch gestellt gewesen. Ihr seid eigentlich Waisenkinder gewesen. Ihr hattet einen Vormund gehabt, aber ihr habt nicht in ein Heim.
Nein, wir haben dann eben nicht, also durch Interventionen von den Tanten, also von der Verwandtschaft und eben auch von unseren Brüdern, ist dann eine Tante zu uns gekommen, nach Frühling, ein kleines Wöhnchen. Und da sind wir ungefähr bis 20. Die war dann auch schon 60 gewesen. Also, und das war so eine liebe, ganz liebe Tante gewesen. Also nichts von Stiefmutter oder so.
Nein. Sie ist die Schwester
Betty, die älteste Schwester vom Vater.
Vom Vater.
Ja.
Und sie war Witwe gewesen, darum konnte sie sich frei machen und uns übernehmen. Ja. Also mit 62 zwei so pubertierende Mädchen übernehmen. Das war nicht einfach gewesen. Und sie musste fragen, wie weit das wir schon Bescheid wissen.
Ja. Und sie hat selber kein Kind gehabt.
Ja,
sie hat keine Erfahrungen gehabt.
Hat uns dann aber aufgeklärt, so gut es gegangen ist. Also, nein, sie hat sich eingesetzt. Und es war so eine Liebe, nie ein böses Wort. Und wir sind gerne zu ihr heim.
Und sie hat dann aber amigs gesagt, ihr seid dann schon liebe Kinder gewesen. Aber wir haben ihr natürlich schon nicht alles erzählt. Aber es war wirklich gegenseitig, die Liebe.
Ja.
Was für einen Bezug haben ihr zwei denn heute noch zum Urnerland?
Also gespalten. Eben auch das Paradies, das wir hatten, als Kind in diesem Haus. Also es war wirklich paradiesisch. Und nachher der Todesfall, also der Daddy, der stirbt. Und das ist, also ich bin jedes Mal wieder froh, gleich wieder aus dem Urnerland zu kommen, wie sehr es mich anzieht. Aber ich bin immer wieder froh, doch das hinter mir zu lassen.
Gut, dass ich
Ihnen auch so. Ja. Also so gern. Und man merkt ja, wie die Leute einen gern haben. Also jetzt durch den Film zum Beispiel. Man merkt, das sind so sympathische und die hängen zu einem. Und, Und ja, dann ist es mir wohl dort. Aber wenn ich dem Zug sitze und dann so langsam Brunnen kommt und noch ein bisschen weiter, dann fällt es mir auf den Wohlen. Es ist einfach ein Druck da. Also es ist ein Trauma, denke ich, wo nie verarbeitet,
also das denke ich,
wo man nicht können verarbeiten.
Ja. Aber sie schauen beide auf ein bewegendes Leben zurück.
Ja, ja.
Das sieht man auch schön im Film von Felice Zenoni, den wir für sie daheim aufgeschaltet haben, über das Leben von Heinrich Dagnott, den wir heute im Treffpunkt auch näher angeschaut haben. Sie finden alles unter srf1.ch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, bei den Töchtern, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, bei der Silly Dagnott und bei der Madeleine Dagnott. Ihnen alles Gute.
Danke.
Und ganz sich so.
Ja, wir bedanken uns.
Ja.
Ja.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.